Also normalerweise, wenn wir uns auf so ein richtig wichtiges Gespräch vorbereiten, dann denken wir an unsere Argumente irgendwie wie an so eine Reihe von goldenen Schlüsseln.
Ja, das ist so ein klassisches Bild.
Genau. Wir haben halt das perfekte Angebot, wir haben die brillante Idee, unsere messerscharfe Logik. Und wir gehen dann in dieses Gespräch mit dem Gedanken, ich stecke diesen hart erarbeiteten Schlüssel jetzt einfach ins Schloss, drehe ihn um und zack, die Tür zur Zustimmung geht auf.
Es ist ein wahnsinnig mechanisches, ja fast schon naives Weltbild von Kommunikation.
Voll. Ein gutes Argument, so glauben wir halt, muss doch logischerweise direkt zu einem Ja führen, oder?
Und genau dieses Weltbild, das bricht in der Sekunde komplett zusammen, in der wir auf einen echten Menschen treffen.
Oh ja.
Du stehst da in einem Verkaufsgespräch, in einer Gehaltsverhandlung oder einfach nur am heimischen Küchentisch, wenn eine schwierige Diskussion ansteht. Und plötzlich merkst du, dieses verdammte Schloss ist komplett vereist.
Richtig. Da bewegt sich einfach gar nichts mehr.
Nichts.
Und je fester du dann deinen tollen, goldenen Schlüssel der Logik da hineindrückst, desto mehr verklemmt sich alles. Und genau das ist der Punkt, den wir uns heute für dich, der uns gerade zuhört, vornehmen. Wir wollen auf dieser Entdeckungsreise heute entschlüsseln, warum genau das passiert und wie wir diese unsichtbare, vereiste Wand überwinden können.
Eine sehr, sehr spannende Mission.
Absolut. Wir stützen uns dabei auf Auszüge aus dem Skript »Der Hörensatz« von Wilfried Bechtle. Ich muss sagen, ich habe dieses Material wirklich verschlungen.
Das glaube ich dir.
Weil es etwas so Alltägliches wie Gesprächsführung einfach komplett auf den Kopf stellt. Es geht um die tiefere Psychologie des menschlichen Widerstands. Wir wollen entschlüsseln, warum manche Gespräche gegen eine Wand prallen, während andere sich wie von selbst öffnen.
Und um das gleich vorweg zu sagen, wir sprechen hier nicht über irgendwelche billigen Verkaufstricks oder so Rhetorik-Hacks.
Nee, überhaupt nicht.
Es geht hier um tiefgreifende menschliche Schutzmechanismen. Bevor wir nämlich anfangen können, irgendwelche rhetorischen Türen aufzubrechen, müssen wir uns die Architektur dieser Mauer ansehen. Warum blockt unser Gegenüber überhaupt?
Lass uns das mal aufdröseln. Das passiert ja nicht aus Boshaftigkeit, oder?
Nein, gar nicht. Sobald wir spüren, dass jemand etwas von uns will, sei es jetzt unsere Zeit, unser Geld, unsere Arbeitskraft oder auch nur unsere Zustimmung zu einer Meinung, springt in uns ein ganz uralter Schutzmechanismus an.
Ich vergleiche das immer wahnsinnig gern mit einem mentalen Spamfilter.
Boah, das ist ein gutes Bild.
Weißt du, stell dir vor, du sitzt am Schreibtisch, bist voll tief in einer Aufgabe und das Telefon klingelt. Du siehst da eine unbekannte Nummer. Und in dem Bruchteil einer Sekunde, in dem du abhebst, sucht dein Gehirn verzweifelt nach einem einzigen legitimen Grund, um sofort wieder auflegen zu können.
Ja, genau so ist es.
Dein Kopf scannt förmlich nach Reizworten. Du willst eigentlich nur Nein sagen, um deinen Status quo zu schützen. Niemand will ja als leicht beeinflussbar dastehen.
Eben. Wir schützen in genau diesem Moment unsere Autonomie, unsere Entscheidungsfreiheit. Und das wirklich Tragische ist, wie wir üblicherweise auf diesen vollautomatischen Schutzreflex reagieren.
Oh Gott, ja. Da machen wir meistens alles falsch.
Wenn dieser mentale Spam-Filter des Gegenübers anspringt und die Person sagt, ich habe momentan wirklich keine Zeit, was ist da der erste Impuls von fast jedem Menschen?
Der Impuls ist natürlich der Gegenangriff. Also wir fangen sofort an zu argumentieren.
Richtig.
Der eine sagt, ich habe keine Zeit und wir feuern sofort zurück, aber es dauert doch wirklich nur 5 Minuten. Wir betrachten diesen Widerstand einfach als ein Hindernis, das wir mit purer Willenskraft niederwalzen müssen.
Was aus psychologischer Sicht einfach katastrophal ist.
Komplett!
Wenn du gegen diese anfängliche Abwehr argumentierst, dann beweist du der anderen Person in genau diesem Moment, dass ihr Schutzmechanismus absolut berechtigt war.
Krass, ja.
Der Kunde sagt, er hat keine Zeit. Du redest trotzdem weiter. Was lernt der Kunde also?
Er lernt, okay, dieser Typ respektiert meine Grenzen überhaupt nicht. Gut, dass ich meine Mauer hochgezogen habe.
Exakt. Wer gegen Abwehr argumentiert, der gießt buchstäblich Beton in die Mauer des anderen. Widerstand ist nämlich kein Feind.
Sondern?
Widerstand ist eine pure, ungefilterte Information darüber, was dein Gegenüber in genau diesem Moment beschützen möchte.
Wahnsinn! Das erfordert ja einen massiven Perspektivwechsel. Wenn ich Widerstand als Informationen betrachte, dann muss ich ja aufhören, meinen Schlüssel da mit Gewalt ins Schloss zu rammen.
Richtig.
Aber wie taue ich dieses vereiste Schloss dann überhaupt auf? Wenn Dagegenreden nicht funktioniert, wie signalisiere ich dem mentalen Spamfilter, dass diese Nachricht hier sicher ist?
Und hier kommt Bechtles erstes Werkzeug ins Spiel. Ein Werkzeug, das im ersten Moment wirklich völlig kontraintuitiv wirkt.
Der sogenannte Sagensatz.
Genau. Die Prämisse des Sagensatzes lautet ganz simpel: Sage dem anderen all das, was dieser gerade sagen möchte, aber vielleicht noch nicht ausgesprochen hat.
Du nimmst die Abwehr also quasi vorweg.
Richtig. Anstatt sie zu bekämpfen.
Lass uns das mal ganz konkret durchspielen. Anstatt den vielbeschäftigten Manager am Telefon überhaupt erst in die Situation kommen zu lassen, dass er sagen muss, ich habe keine Zeit, da starte ich direkt damit.
Mhm.
Ich sage also zur Begrüßung, ich sehe, dass Ihr Zeitfenster heute extrem knapp ist. Deshalb mache ich es kurz und zeige nur den einen Punkt, der für Sie relevant sein könnte.
Ja.
Oder beim Thema Preis, dieser ewigen Angst vor versteckten Kosten. Da sage ich, Sie wollen heute ganz sicher keine Entscheidung treffen, die am Ende mehr kostet, als sie im Alltag überhaupt an Nutzen bringt.
Und in genau dem Moment veränderst du die komplette Machtdynamik des Gesprächs.
Da muss ich jetzt aber mal extrem skeptisch einhaken.
Nur zu.
Weil wenn ich zu jemandem quasi sage, Sie haben bestimmt keine Zeit und wollen mich am liebsten sofort wieder loswerden, dann drücke ich dem doch den perfekten Vorwand in die Hand, mich tatsächlich hochkant rauszuschmeißen, oder?
Das ist eine sehr berechtigte Sorge.
Ich meine, ich lege dem die Kündigung quasi schon unterschrieben vor und er muss nur noch nicken. Mach's gut, tschüss.
Das Faszinierende hierbei ist aber, diese Angst verkennt die Psychologie der Entwaffnung, die da im Hintergrund wirkt. Es funktioniert in der Praxis völlig anders. Vorausgesetzt natürlich die innere Haltung und der Tonfall stimmen.
Okay, wie meinst du das?
Es darf halt niemals herablassend klingen. Oder wie so ein billiger Taschenspielertrick nach dem Motto, aha, ich kenne deine billigen Ausreden schon, Freundchen.
Ja, das wäre furchtbar.
Es muss eine absolut ehrliche Validierung sein. Ein, ich sehe deine Belastung und ich respektiere sie.
Es geht also wirklich um das Anerkennen der Realität des anderen.
Genau. Und um den Druckabfall. Überleg doch mal, was im Gehirn passiert, wenn wir einen Einwand vorbereiten.
Wir spannen uns an.
Ja. Ein Einwand, den wir selbst mühsam formulieren und dann aussprechen müssen, der wird sofort zu unserem Baby. Wir haben ihn in die Welt gesetzt, also müssen wir ihn jetzt auch verteidigen.
Er wird quasi zum harten Schutzschild.
Absolut. Wenn du mir diesen Einwand aber respektvoll vorwegnimmst, wenn du ihn für mich aussprichst, dann raubst du ihm diese ganze aggressive Energie.
Ach krass.
Ich muss mich nicht mehr verteidigen, ich kann mich entspannen. Ich darf innerlich sagen, puh, endlich jemand, der kapiert, was hier los ist.
Der Einwand verschwindet also nicht, er verliert nur seine Funktion als Waffe.
Sehr schön gesagt, ja.
Aus dem aggressiven, ich habe keine Zeit, wird dann eine gemeinsame, ganz ruhige Übereinkunft, wir machen es kurz. Und die Person verliert nicht ihr Gesicht, sie fühlt sich extrem ernst genommen.
Und die Tür ist durch diesen Sagensatz jetzt entriegelt. Das Eis ist getaut. Sie steht einen Spalt breit offen. Das Gegenüber schaut dich an und blockt nicht mehr.
Und da lauert ja direkt die nächste gigantische Falle.
Oh ja.
Jetzt, wo ich die ungeteilte Aufmerksamkeit habe, ich stelle mir das gerade vor, ich spüre da als Sprecher diesen enormen Druck, okay, ich muss jetzt liefern. Ich kann ja nicht nur empathisch spiegeln, was der andere denkt.
Nee, irgendwann musst du zur Sache kommen.
Genau. Ich muss mein Produkt, meine Idee, mein Argument auf den Tisch legen. Und hier verfallen wir fast alle in den berühmt-berüchtigten Infodump. Wir werfen dem anderen einfach alles, aber auch wirklich alles an den Kopf, was wir wissen.
Weil wir total verliebt in unsere eigenen Argumente sind.
Aber an dieser Schwelle müssen wir das Werkzeug wechseln. Und hier greift das Kernkonzept unserer heutigen Quelle, der titelgebende Hörensatz.
Der Hörensatz? Okay.
Die Definition ist das exakte Spiegelbild zum Sagensatz. Sage dem Kunden all das, was dieser in seiner spezifischen Situation gerne hören möchte. Was aber absolut nicht bedeutet, dass man dem anderen einfach nur nach dem Mund redet, richtig?
Nein, überhaupt nicht.
Es bedeutet, Relevanz radikal, und ich meine wirklich radikal, über Vollständigkeit zu stellen. Man muss die blanken Fakten oder diese ganzen Produkteigenschaften in die spürbare Lebensrealität des Gegenübers übersetzen.
Das Skript bringt hier ein wunderbar trockenes Beispiel, das diese Übersetzung, finde ich, perfekt illustriert. Ein technisches Industrieklebeband.
Oh ja. Das Klebeband. Das ist ein fantastisches Sinnbild für fast alle unsere Kommunikationsfehler.
Lass hören.
Stell dir mal vor, du sitzt im Einkauf von so einem großen Unternehmen und jemand kommt herein, um dir dieses Klebeband zu verkaufen. Und der Typ fängt an, dir 15 technische Details um die Ohren zu hauen. Zugfestigkeit in Newton, Mikrometerdicke der Trägerschicht, spezifische Vernetzung des Acrylhartklebstoffs.
Furchtbar.
Als Einkäufer sitzt du da und denkst dir nur, was hat das mit meinem Leben zu tun?
Das ist halt diese klassische Perspektive des Ingenieurs. Der Verkäufer oder der Entwickler ist wahnsinnig stolz auf diese Spezifikationen, weil er da Jahre an Entwicklung reingesteckt hat.
Ja klar, verstehe ich auch.
Aber der Einkäufer oder auch der Anwender drüben in der Fabrikhalle, der braucht einen präzisen Hörensatz. Der will doch gar nicht wissen, wie das Band chemisch aufgebaut ist.
Was will er stattdessen hören?
Er will hören, dieses Band ist exakt für die Momente gebaut, in denen es auf absolute Ruhe bei der Verarbeitung, sofortige starke Haftung und jahrelange Sicherheit ankommt.
Hier wird's wirklich interessant. Geräuschlosigkeit und Alterungsbeständigkeit, diese furchtbar sterilen Vokabeln, die werden dadurch plötzlich richtig greifbar.
Ganz genau.
Ich stelle mir bei diesem Infodump immer so einen völlig übermotivierten Kellner in einem Restaurant vor. Weißt du, du hattest einen ewig langen Tag, du hast wahnsinnigen Hunger und du bestellst dir ein teures Steak.
Okay.
Der Kellner kommt an deinen Tisch, stellt sich aufrecht hin und fängt an, dir die komplette Bedienungsanleitung des Küchenofens vorzulesen.
Aha, ja.
Unser Konvektomat erreicht in 3 Minuten 800 Grad, verfügt über ein patentiertes Abluftsystem und du sitzt da und flehst innerlich, ich will nichts über den Ofen wissen. Bring mir einfach mein Steak.
Ein super Bild. Der Höransatz bringt genau das Gericht an den Tisch, das bestellt wurde.
Genau das.
Und wir müssen das sogar noch weiter differenzieren, denn dieses Steak, das sieht für jeden Gast anders aus. Verschiedene Rollen in einem Unternehmen brauchen völlig unterschiedliche Höransätze für exakt dasselbe Produkt.
Macht Sinn.
Ein Geschäftsführer hat nachts ganz andere Sorgen als ein Maschinist. Der Geschäftsführer will Planbarkeit, Risikominimierung, langfristige Kostensenkung hören.
Und der Anwender?
Der Anwender an der Maschine will hören, dass die Bedienung ihn in seinem stressigen Alltag nicht nervt und dass er freitags pünktlich in den Feierabend gehen kann, ohne dass die Maschine klemmt.
Das heißt, ich muss also im Vorfeld durch ganz genaues Beobachten und intensives Zuhören wirklich meine Hausaufgaben machen. Ich muss überhaupt erstmal herausfinden, welches Menü die Person auf der anderen Seite des Tisches überhaupt bestellen will.
Und das erfordert eine extreme Sensibilität für die Sprache deines Gegenübers. Jeder Mensch hat bestimmte Lieblingsvokabeln oder Leitbegriffe, die sein Denken so ein bisschen strukturieren.
Hast du da ein Beispiel?
Klar. Wenn dein Gesprächspartner in den ersten Minuten wiederholt das Wort sauber verwendet, also sowas wie, wir brauchen hier saubere Abläufe, das muss am Ende eine saubere Sache sein, dann darfst du nicht plötzlich von effizienten oder optimierten Prozessen sprechen. Dein Höransatz muss dieses spezifische Wort spiegeln.
Ah, okay.
Du sagst dann, unsere Lösung sorgt dafür, dass ihre Abläufe auch unter Volllast absolut sauber bleiben. Das erzeugt eine tiefe psychologische Resonanz. Der andere hört quasi seine eigene Logik aus deinem Mund.
Wir sind da jetzt aber an einem Punkt angekommen, wo sich das fast wie so eine rhetorische Superkraft anfühlt. Wie so ein Werkzeug, mit dem man sich regelrecht in den Kopf eines anderen reinhaken kann.
Ja, das kann so wirken.
Und bei jeder Methode, die so mächtig ist, schrillt bei mir natürlich direkt ein ethischer Alarm.
Sehr gut, dass du das ansprichst.
Weil wir kratzen hier doch gefährlich nah an der Grenze zur bewussten Manipulation, oder? Ich meine, wo hört der strategische Hörensatz auf und wo fängt eklige, berechnende Schmeichelei an?
Das ist der vielleicht wichtigste Stresstest für dieses gesamte Modell. Die Quelle zieht hier eine messerscharfe und wirklich unüberwindbare Grenze. Anerkennung ist zweifellos einer der mächtigsten Hörensätze, die wir überhaupt zur Verfügung haben. Menschen hungern förmlich nach Anerkennung.
Klar.
Aber Schmeichelei zerstört die Methode nicht nur, sie lässt sie komplett nach hinten losgehen. Ein Hörensatz entfaltet seine Wirkung nur unter einer einzigen absoluten Bedingung.
Und die wäre?
Er muss zu 100% wahr sein. Er muss auf einer echten, belegbaren Beobachtung basieren.
Um das mal ein bisschen griffiger zu machen, ein falscher Satz, also eine klassische Schmeichelei, wäre sowas wie, Herr Müller, ich habe schon extrem viel von Ihnen gehört. Sie sind wirklich ein absolut außergewöhnlicher Unternehmer, ein echter Visionär.
Furchtbar, ja.
Weil das bläht das Ego künstlich auf, das ist nicht überprüfbar. Es wirkt sofort so anbiedernd und riecht einfach 10 Meter gegen den Wind nach so einer schmierigen Verkäufermasche.
Absolut. Es zielt rein auf die Eitelkeit ab und versucht den anderen einfach weich zu kochen. Ein echter, validierender Hörensatz, der operiert völlig anders.
Wie würde der klingen?
Er könnte lauten: Wissen Sie, wenn man durch Ihre Produktion geht, dann sieht man sofort, dass hier über Jahre mit einem klaren Anspruch an Qualität aufgebaut wurde.
Mhm, das ist viel besser.
Weil es greifbar ist. Es bezieht sich auf die sichtbare Realität im Raum. Es würdigt die tatsächliche Lebensleistung und die viele Arbeit und eben nicht nur das nackte Ego der Person.
Das leuchtet ein. Also, das funktioniert super, wenn die Produktion tatsächlich gut aussieht.
Ja.
Aber lass uns das mal auf eine echte, harte Probe stellen.
Gerne.
Was mache ich denn ganz pragmatisch für unseren Zuhörer, wenn ich zu einem Termin komme oder das Haus von jemandem besuche und es sieht dort aus wie nach einem Bombenangriff?
Okay.
Wirklich das blanke Chaos. Überquellende Aktenordner, mega gestresste Mitarbeiter, völlige Unordnung. Wenn ich da stehe und sage, wow, man sieht sofort ihre tollen kreativen Strukturen.
Dann hält er dich für verrückt.
Ja, dann nimmt mich doch niemand mehr ernst. Da kann ich doch unmöglich irgendetwas Wahres loben, ohne mich komplett lächerlich zu machen.
Dieses Szenario zeigt wirklich die wahre Tiefe der Methode. Bechtle bietet dafür nämlich einen faszinierenden Ausweg in seinem Text.
Welchen?
Die Suche nach der menschlich brauchbaren Wahrheit.
Menschlich brauchbare Wahrheit. Okay.
Du lügst niemals. Du sagst bei völligem Chaos nicht, oh, hier ist ja alles perfekt organisiert. Das wäre nicht nur eine offensichtliche Lüge, es wäre für den anderen auch zutiefst beschämend.
Weil er ja selber weiß, wie es aussieht. Ja,
eben, er weiß, dass er im Chaos versinkt. Du würdest ihm seine Unzulänglichkeit nur noch schmerzhafter vor Augen führen.
Ich würde die Peinlichkeit im Raum wahrscheinlich noch verzehnfachen.
Stattdessen nutzt du einen höheren Satz, der den kompletten Druck aus der Situation nimmt. Du sagst etwas wie, machen Sie sich wegen mir bitte überhaupt keinen Kopf um die Unordnung. Man merkt einfach sofort, hier wird wirklich gelebt und hart gearbeitet.
Puh, das ist, wow, das ist ein unglaublicher Satz, der verändert ja sofort die komplette Atmosphäre im Raum.
Er nimmt diesen Elefanten im Raum, also das peinliche Chaos, und gibt ihm einen wohlwollenden, verständnisvollen Rahmen. Er entlastet den anderen massiv.
Ja.
Die Wahrheit wird hier nicht als Waffe eingesetzt, um den anderen irgendwie bloßzustellen, sondern als Brücke. Echtheit bedeutet, genau das auszusprechen, was wahr ist und was gleichzeitig der Beziehung in genau diesem Moment am meisten dient.
Bisher haben wir uns ja sehr stark im geschäftlichen Umfeld bewegt, also Verkäufer, Einkäufer, Manager. Aber während wir so drüber sprechen, da drängt sich mir ein ganz anderer Bereich auf.
Welcher?
Diese Mechanismen, also dieser Schutzreflex, das Bedürfnis nach Anerkennung, der mentale Spamfilter, die legen wir ja nicht um 17 Uhr an der Bürotür ab.
Schön wär's.
Wie sieht das denn aus, wenn wir diese Werkzeuge mit nach Hause nehmen? An den Esstisch, zu unseren Partnern, unseren Kindern oder in unseren Freundeskreis.
Die Methode entfaltet im Privatleben eine fast noch größere Sprengkraft, würde ich sagen.
Echt?
Ja. Gerade bei den Menschen, die uns am allernächsten stehen, tappen wir am allerhäufigsten in die Falle dieser vorschnellen Argumentation. Vor allem in Konflikten oder emotional sehr belastenden Momenten. Wir vergessen da völlig, dass Menschen in der Not nicht sofort Lösungen haben wollen.
Stimmt.
Sie wollen zuallererst in ihrem Schmerz oder ihrem Stress verstanden werden.
Lass uns mal das klassische Szenario nehmen, das wir alle kennen. Der Partner oder die Partnerin kommen nach einem katastrophalen Arbeitstag völlig erschöpft, gestresst und gereizt zur Tür herein.
Mhm.
Unser erster Reflex aus reiner Zuneigung eigentlich ist oft ein Ratschlag. Wir sagen dann, Schatz, mach dir nicht so viel Stress. Ruh dich jetzt erstmal aus. Setz dich hin, trink dir einen Tee.
Und das ist ja total lieb gemeint.
Es ist lieb gemeint, aber in 9 von 10 Fällen eskaliert die Situation danach erst recht.
Ja.
Weil es fühlt sich für den gestressten Partner an wie eine Belehrung von oben herab.
Der Ratschlag kommt einfach viel zu früh. Er wird abgefeuert, bevor die Emotion des anderen überhaupt validiert wurde. Für den gestressten Partner klingt dieses Ruh dich aus insgeheim wie ein Du reagierst völlig übertrieben.
Ah, okay.
Ein Hörensatz in dieser privaten Situation setzt genau da an, wo der Druck am allerhöchsten ist.
Und wie klingt er dann?
Er könnte ganz schlicht lauten, hey, du siehst aus, als hättest du heute wirklich unglaublich viel auf deinen Schultern tragen müssen.
Oh, wow. Da spürt man den Druckabfall ja fast körperlich.
Ja, oder?
Der Partner muss sich dann nicht mehr rechtfertigen, warum er schlechte Laune hat. Er muss nicht beweisen, dass sein Stress legitim ist. Die Mauer fällt einfach ab.
Das Skript liefert dann noch ein weiteres, sehr alltägliches Beispiel für so festgefahrene Beziehungsdynamiken. Der ewige, zermürbende Streit über so etwas Banales wie den stehengelassenen Teller in der Spüle.
Oh Gott, der absolute Klassiker der Haushaltskonflikte. Jeder, der schon mal mit jemandem zusammengelebt hat, weiß, dass es bei diesem Streit niemals, wirklich niemals um diesen einen verdammten Teller geht.
Exakt. Wenn man sich aber auf der reinen Sachebene über diesen Teller streitet, dann wirft man sich nur stumpf Argumente an den Kopf. Ein gut gesetzter Hörensatz verlässt diese Sachebene und adressiert den echten, tiefer liegenden Schmerz.
Wie bricht man das auf?
Er durchbricht diesen ewigen Kreislauf. Man könnte zum Beispiel sagen, weißt du, ich glaube, es geht dir gerade gar nicht wirklich um diesen Teller. Es geht eher darum, dass du das Gefühl hast, dich hier im Haus schon wieder für alles allein zuständig fühlen zu müssen.
Also was bedeutet das alles für uns? Wir erkennen den inneren Zustand des anderen an, anstatt einfach nur sein Verhalten zu kritisieren?
Richtig.
Wenn ich all diese Situationen vom Einkäufer über das unaufgeräumte Büro bis hin zu diesem Tellerstreit in der Küche, wenn ich das alles zusammennehme, dann kristallisiert sich für mich ein ganz klares Bild heraus.
Welches?
Wir müssen aufhören, wie so eine vollautomatische Ballmaschine beim Tennis auf jeden Reiz sofort Lösungen, Gegenargumente oder Ratschläge abzufeuern. Wir müssen lernen, die Abwehr des anderen nicht ständig als persönlichen Angriff zu werten, sondern ihr stattdessen mit Würde zu begegnen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann ist die Wahrung der Würde des Gegenübers wirklich der rote Faden dieses gesamten Konzepts.
Mhm.
Wenn wir dem anderen seine Würde lassen, wenn wir ihm zeigen, dass seine Sorgen, sein Stress und seine Einwände total berechtigt sind, dann entfällt für ihn einfach die Notwendigkeit, diese Schutzmauer überhaupt aufrechtzuerhalten.
Das leuchtet total ein.
Ein wahrer Satz öffnet diese vereisten Türen eben nicht durch irgendwelche cleveren rhetorischen Tricksereien. Er öffnet sie, weil er den verletzlichen Menschen hinter der Mauer sieht und respektiert.
Und das bringt uns, finde ich, zu einem finalen Gedanken, der sich eigentlich durch unsere gesamte Diskussion gezogen hat, ohne dass wir ihn bisher so explizit benannt haben.
Was meinst du?
Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, was wir sagen sollen, wie wir es formulieren, wie wir die Realität spiegeln. Aber wenn wir uns mal unseren ständigen Drang zum Infodump ansehen, unsere ja fast schon Sucht danach, Gegenargumente zu finden und Ratschläge zu erteilen, dann liegt die ultimative Meisterschaft am Ende vielleicht in etwas völlig anderem.
Okay.
Nämlich in der unglaublichen Macht des Verzichts.
Ein absolut zentraler Aspekt, der in dem Skript als fundamentale Haltung überall mitschwingt. Wahre Souveränität zeigt sich oft in der Fähigkeit, genau diesen Impuls einfach mal zu unterdrücken.
Die Quelle deutet wirklich an, dass unsere Glaubwürdigkeit enorm dadurch wächst, was wir ganz bewusst nicht sagen.
Ja.
Wir müssen nicht jeden kleinen technischen Vorteil unseres Produkts aufzählen. Wir müssen nicht jeden Fehler des Partners korrigieren. Stell dir vor, du, der du uns gerade zuhörst, du bist heute noch in einer hitzigen Unterhaltung. Du spürst richtig, wie die Mauer beim anderen hochgeht.
Mhm.
Und du hast das perfekte, logisch absolut unschlagbare Gegenargument buchstäblich auf der Zunge. Du weißt ganz genau, wenn du das jetzt sagst, dann hast du auf der Sachebene gewonnen.
Und dann?
Und dann verzichtest du darauf.
Wow.
Du schluckst es einfach herunter. Du lässt Stille im Raum stehen. Du hältst diesen Drang aus, unbedingt Recht haben zu wollen.
Diese bewusste Abwesenheit von verbalem Druck ist paradoxerweise oft die allerstärkste Einladung für den anderen, einen Schritt auf dich zuzumachen. Wer nämlich nicht zwingend gewinnen muss, der strahlt eine tiefe, unerschütterliche Echtheit aus.
Lass es. Und wer weiß, wenn du das nächste Mal vor einem völlig vereisten Schloss stehst, vor so einer unüberwindbaren Wand aus Widerstand, dann erinnerst du dich vielleicht an unsere heutige Analyse.
Das wäre schön.
Du nimmst deinen goldenen Schlüssel, aber anstatt ihn mit Gewalt und perfekten Argumenten in das Schloss zu rammen, betrachtest du das Schloss erst einmal in Ruhe. Du nimmst den Druck weg. Du gibst dem anderen das Gefühl, dass sein Schloss absolut berechtigt ist.
Mhm.
Und plötzlich, fast wie von selbst, dreht sich der Zylinder. Wir hoffen, du konntest einige wertvolle Impulse für deine nächsten schwierigen Gespräche mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.